Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Quirin Berg.
Ja, und mit Quirin Berg wollen wir reden über eine fiktive Kleinstadt. Krefelden heißt sie. Da gibt es seltsame Vorkommnisse, ein schwarzes Buch, eine Chronik, in der gruselige Gestalten die Herrschaft über die Menschen übernommen haben. Und die werden von einem riesigen Greif angeführt. Dieser mysteriöse Vogel ist auch der titelgebende Bösewicht einer neuen Serie. Ausgedacht hat sich die Fantasy-Geschichte Wolfgang Kohlbein, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren auf dem Gebiet der Fantasy. Der Greif ist jetzt bei Amazon Prime zu sehen. Produziert hat ihn eben die Firma Wiedemann Berg. Quirin Berg ist einer der Produzenten. Und Herr Berg, dieses Buch, Der Greif, das ist 20 Jahre alt. Warum jetzt die Serie? Ist die Zeit reif für Fantasy aus Deutschland?
Ja, absolut. Die Zeit ist reif für viele große Geschichten und gerade auch fantastische Geschichten. Wir haben heute natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir erleben eine ganz andere Ära des Fernsehens, des Streamings. Die Digitalisierung, die hat es möglich gemacht. Und wir sehen in den letzten Jahren einen sensationellen Boom an großen High-End-Serien international und eben auch aus Deutschland. Die Möglichkeiten sind da, der Hunger und die Lust der Zuschauer auch. Und ich glaube, dass viele der großen Geschichten der letzten Jahrzehnte eben heute tatsächlich andere Chancen haben, gemacht zu werden. Und der Greif war für uns, für mich persönlich auch, in den letzten Jahrzehnten immer einer der ganz, ganz großen deutschen Romane, der mir als junger Leser schon großes Vergnügen gemacht hat, aber eben auch als Erwachsener wirklich Millionen Leser begeistert. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt.
Vielleicht noch mal kurz zur Geschichte. Die spielt eben zum Teil in dieser fiktiven Kleinstadt Krefelden, zu einem anderen Teil in der Welt des Schwarzen Turms. Da lebt der Greif und im Zentrum, da gibt es drei Außenseiter-Kids, Mark, Memo und Becky. Mark kann zwischen diesen Welten wandern, der ist eigentlich der Held, der den Greif besiegen kann, der will aber gar keiner sein. Was ist das? Ist das eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Geschichte voller realer Ängste, realer Teenie-Träume und eine Geschichte von Freundschaft und Loyalität?
Das haben Sie schon wunderbar anmoderiert. Ich würde noch ergänzen, ich glaube, es ist wirklich eine Geschichte, die eine Leserschaft schon begeistert hat über die Generationen hinweg. Und ich glaube, das wird die Serie auch alle Generationen eben ansprechen. Und natürlich gibt es diese Verankerung in der Realität. Ich glaube, das ist auch eine der ganz großen Stärken schon des Romans. Es beginnt eben in der Realität und dann wird die Tür in die fantastische Welt geöffnet. Und dieser Übergang ist, glaube ich, auch ein großer Teil dessen, was es so faszinierend macht. Und die Welt des Turms, des Greifs, ist eine Welt, in der eben jeder ein Held werden kann. Das sind natürlich die Urwünsche. Das ist das, was den Lesern, glaube ich, auch einfach Spaß macht und den Zuschauern diese Heldenreise, dieses aus der Normalität heraus ausbrechen und die großen Träume träumen, auf die ins große Abenteuer gehen. Das sind die Elemente, die immer schon fasziniert haben und die Wolfgang Kohlbein in diesem Roman Der Greif damals schon einfach sensationell verbunden hat. Das hat, glaube ich, diesen Roman auch zu einem besonderen Klassiker der Fantastik gemacht. Und das ist der Serie, finde ich zumindest, auch sehr, sehr toll gelungen, genau diese Verbindung aus realer Welt und dem Eintauchen in die fantastische Welt des Turms.
Das Ganze spielt ja in den 90ern in einer Welt voll aus heutiger Sicht schlechter Kleidung, schlechter Frisuren und auch noch voller Telefonzellen. Das muss an der einen oder anderen Stelle auf Jugendliche von heute fast schon wie Fantasy wirken. Da braucht man gar nicht mehr die Welt des Schwarzen Turms.
Ja, das ist richtig. Die Zeit hat sich natürlich sehr schnell weitergedreht, aber der Blick auf vergangene Jahrzehnte, der hat ja immer was Inspirierendes, was Melancholisches manchmal auch. Es holt die, die es erlebt haben, zurück in die Zeit, aber es lässt auch alle, die in der Zeit noch nicht so unterwegs waren, natürlich auch teilhaben. Und es macht natürlich auch Freude zu sehen, was vielleicht die Generationen vor uns in dieser Zeit erlebt haben, was alle erlebt haben, was die Weichenstellungen waren, die dann dazu geführt haben, dass unser Leben heute auch so aussehen kann, wie es aussieht. Und die 90er waren natürlich schon ein faszinierendes Jahrzehnt. Sicherlich, wie Sie richtig sagen, nicht berühmt für die stilistisch schönsten Ausprägungen. Aber mit ein bisschen Abstand ist es ja ganz oft so, dass die Dinge sich dann relativieren und eben auch einfach Spaß machen.
Der Autor des Buchs, Wolfgang Kohlbein, Sie haben ihn schon erwähnt, hat mehr als 44 Millionen Bücher verkauft, so heißt es zumindest im aktuellen Spiegel. Trotzdem wird auf Fantasy in Deutschland ja immer so ein bisschen von oben herab geblickt, so leicht die Nase gerümpft. Ist das vielleicht so ähnlich wie mit diesem Boulevardblatt mit den großen Buchstaben? Keiner liest es offiziell, aber die Auflage ist trotzdem hoch. Ist das ähnlich in diesem Fantasy-Sektor?
Ja, ich ahne schon, worauf Sie anspielen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der in der Fantasy immer den Eskapismus, die Flucht aus der Realität wähnt oder die Unterstellung formuliert, dass man sich ja mit der Realität und den wichtigen Dingen im Leben vielleicht da nicht auseinandersetzt. Aber ich glaube, die Realität und die Fantasie gehören zusammen. Die Balance ist wichtig. Ich glaube, die Fantasie beflügelt unsere Realität und tut auch dem Geist durchaus gut. Man muss, glaube ich, immer mal wieder eben diese Tür aufmachen und der Fantasie auch freien Lauf geben, um in der Realität, glaube ich, gesünder durchs Leben zu gehen. Das tut durchaus gut. Und insofern glaube ich nicht, dass es fair ist, da mit irgendwie negativen Assoziationen drauf zu blicken. Ganz im Gegenteil. Wobei es natürlich auch in der fantastischen Literatur und fantastischen Filmen und Serien große Unterschiede gibt. Und Sie haben es ja vorher schon auch angesprochen. Ich glaube, gerade hier im Greif, da stecken natürlich auch in der großen Vielschichtigkeit verschiedene große und relevante Themen unseres Lebens, Dinge, die uns beschäftigen und die jenseits von einem reinen Eskapismus irgendwie auch der Kern ja dessen sind, mit dem wir uns im Leben beschäftigen. So die großen Fragen, die Familie, das Älterwerden, worum geht's im Leben? Also da steckt natürlich sehr, sehr viel mehr drin als nur fantastische Bilder.
Genau, diese fantastischen Bilder, die mussten Sie aber erstmal produzieren. Das ist, könnte ich mir vorstellen, gar nicht so leicht in Deutschland, denn nicht nur, dass wir ein bisschen auf die Literaturgattung herabblicken, in der Regel werden hier auch nicht so viele Fantasy-Filme oder Serien produziert. Konnten Sie da aus dem Vollen schöpfen? Hatten Sie genug Experten, Expertinnen hier am Start oder mussten Sie da auch ein bisschen rechts und links ins Ausland blicken und Leute holen?
Also es gibt eine absolut fantastische Landschaft in Deutschland, in der Film-, in der Fernseh-, in der Serienwelt. Fantastische Filmemacher, Kreative und in allen Gewerken wirklich große Experten. Es ist natürlich so, dass in den letzten Jahrzehnten die großen internationalen Serien englischsprachig die großen Budgets hatten und eben durch die Refinanzierbarkeit aufgrund der Sprache und der weltweiten Auswertung andere Möglichkeiten hatten. Das ändert sich jetzt. In der Welt des Streamings sind eben auch größere Budgets möglich, weil auch Amazon eben mit 200 Millionen Abonnenten weltweit, 200 Millionen potenziellen Zuschauern, da ganz anderes Feld aufmacht und auch die Sprachbarriere bei weitem keine so große mehr ist, wie sie früher war. So eine Serie wird natürlich in viele Sprachen auch übersetzt und gedubbt. Deswegen ist die Zuhörerschaft größer und die Möglichkeit eben auch in große Budgets zu gehen. Und was Amazon hier möglich gemacht hat, wäre sicherlich vor 10 Jahren noch nicht so möglich gewesen, aber ist eben jetzt vor 4, 5 Jahren absehbar gewesen, dass diese Dimension geht. Und trotzdem bleibt es eine Herausforderung natürlich, solche Bilder zu kreieren. Natürlich schaut man sich an, wer gerade zum Beispiel hier im Greif die Creatures, also diese Kreaturen, die Sie auch erwähnt haben im Greif, fantastische Wesen, genau. Wie wir die vor der Kamera zum Leben bringen. Natürlich gibt es die digitalen Wege, aber es gibt auch die Maske, die Prosthetics, wie wir das nennen, die Special Effects Maske, die diese Kostüme, die diese Gestalten, diese Gesichter, diese Wesen kreiert. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Da gibt es tolle Experten in London, die sitzen aber auch in Berlin oder in Prag. Und mit all denen haben wir gearbeitet, auch mit Concept Artists, wie wir das nennen, also Kreativen, die in der Anfangsphase solchen Projekts mit dem Regisseur, dem Autor, dem Creator, dem Showrunner zusammen diese Welten kreieren, diese Bilder wirklich kreieren oder eben auch ganz konkret diese Wesen. Gerade bei uns hier natürlich der Greif als die große Figur, um die es die ganze Serie übergeht, diese Wesen zu kreieren. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Ja.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Amazon hat viel Geld zur Verfügung gestellt. Netflix hat auch schon mal viel Geld zur Verfügung gestellt für Stranger Things. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Spielt auch in den 80er Jahren Teenager, die auch ein wenig zwischen den Welten wandeln, übernatürliche Kräfte haben. Ist es jetzt die deutsche Antwort auf Stranger Things, die super erfolgreiche Serie bei Netflix? Wird ja schon so gelabelt, der Greif.
Ja, das ist natürlich schön, wenn man da in einem Atemzug genannt wird. Ich glaube, unser Anspruch ist trotzdem immer was sehr Eigenständiges zu machen. Natürlich sind, glaube ich, alle inspiriert durch das, was man in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen konnte oder eben auch lesen konnte. Ich glaube, wir haben hier eine ganz eigenständige Qualität, die nicht versucht, irgendwas zu kopieren, sondern eben auch basierend auf diesem großartigen Roman, wirklich mit einer klaren Handschrift von Erol Yassikaya und Sebastian Marke, unseren beiden Kreativköpfen, etwas als ihr eigenes geschaffen hat. Und wir konnten heute alle Möglichkeiten technisch-budgetär ausreizen, um das in einer großen Qualität umzusetzen. Und insofern freue ich mich natürlich, wenn dann Assoziationen entstehen zu anderen großen, erfolgreichen Serien und Filmen da draußen. Aber ich glaube, es hat eine große Eigenständigkeit und es ist einfach schön zu sehen, was da an Qualität auch aus Deutschland möglich ist.
Herr Berg, abschließend gefragt, die Serie ist ganz klar auf eine zweite Staffel angelegt. Wenn die nicht passiert, lassen Sie Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen frustriert zurück zum Ende. Drehen Sie schon oder muss Amazon noch zustimmen?
Das ist am Ende natürlich eine Entscheidung, die Amazon treffen muss. Und da spielen viele, viele Faktoren eine Rolle, dass wir als Produzenten und natürlich auch die unsere kreativen Partner hier, dass wir alle große Lust hätten, das weiterzudenken, ist klar. Aber man muss auch gucken, sozusagen, wie es jetzt angenommen wird. Wir sehen, dass die erste Resonanz wirklich sehr, sehr gut ist und es begeistert angenommen wird. Es hilft natürlich auch, freut uns sehr, dass Wolfgang Holbein als Autor des Romans und damit irgendwo ja auch Vater der Geschichte selber sehr, sehr begeistert ist über die Qualität der Umsetzung. Aber man muss jetzt ein paar Wochen, vielleicht auch Monate warten und gucken, sozusagen, wie groß die Dimension des Erfolgs hoffentlich ist. Und dann wird Amazon oder werden wir gemeinsam entscheiden, ob und wie es weitergeht. Ja, ich freue mich natürlich, wenn Sie uns die Daumen drücken und es weiterempfehlen.
Na, dann drücken wir mal die Daumen und ich sage herzlichen Dank. Das war dann auch schon der Corso-Podcast für heute. Und wir haben gesprochen über die neue deutsche Fantasy-Serie Der Greif und zwar mit dem Produzenten, mit Quirin Berg. Mikrofon vom Corso-Podcast war Susanne Lurwig und zu Gast war
Quirin Berg.
Herr Berg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Wunderbar, ich danke Ihnen auch.
Corso. Kunst und Pop.